Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Mit mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarzgruppe. Und das Thema heute ist eins, von dem ich glaube, dass es uns die nächsten Jahre begleiten wird, nämlich die Zukunft, die Gegenwart, die Entwicklung und das tiefere Verständnis von künstlicher Intelligenz und eigentlich der ganzen Digitalisierung. Der Gast wiederum, der dazu hier im Podcast ist, ist einer, der besser gar nicht passen könnte. Es ist nämlich Ranga Yogeshwar. Hallo, lieber Ranga.
Hallo, Sascha.
Magst du einfach mal, weil du dieses Thema künstliche Intelligenz und ja auch Digitalisierung insgesamt schon seit sehr langer Zeit sehr intensiv nicht nur durchdringst, sondern auch erklärst, magst du einfach mal so einen groben Überflug über künstliche Intelligenz jetzt in der jetzigen Entwicklung geben und so ein bisschen deine Motivation darlegen, wie du dich damit angefangen hast zu beschäftigen, in welche Richtung das gegangen ist und wie du das jetzt so wahrnimmst?
Also ich fange bei dem Begriff an, ja. Künstliche Intelligenz, da sind zwei Worte drin, nämlich künstlich und Intelligenz. Und was ich sehr spannend finde, ist, dieses Wort wird ständig verwendet, obwohl es nicht mal wissenschaftlich scharf definiert ist. Also wenn man ganz ehrlich ist, bis heute verstehen wir nicht so richtig, was ist Intelligenz? Es gibt zwar Intelligenztests, aber wir wissen alle, die kann man trainieren. Die sind abhängig von der Kultur, fallen die anders aus. Also das trifft es nicht. Und wir wissen auch, dass unser Menschsein natürlich geprägt ist von verschiedenen Intelligenzen. Also da gibt es die emotionale Intelligenz oder, was ich sehr bewundere, eine handwerkliche Intelligenz oder es gibt Bewegungsintelligenz. Wenn du dir die Schule anguckst, dann könnte man sagen, ja, die konzentriert sich auf alles, was hier oben ist, kognitiv etc. Wenn du abends bei einem wissenschaftlichen Kongress auf die Party gehst, dann siehst du relativ wenig Bewegungsintelligenz. Also da merkt man, da gibt es schon eine Diskrepanz. Und insofern ist dieser Begriff schwierig. Und es gibt bei der Verwendung von künstlicher Intelligenz eigentlich so ein zentrales Paper, ich weiß nicht, ob du es kennst, das hat Alan Turing geschrieben, 1950, also das ist schon ein bisschen her, der stellte die Frage, können Maschinen denken? Er versteht sehr schnell, weil Turing ist natürlich brillant, dass der Weg genau zu sagen, können Maschinen denken, was ist Denken, ein Holzweg ist, weil wir das gar nicht wissen. Und er ersetzt sozusagen diese Frage durch eine andere und die heißt The Imitation Game. Also können Maschinen so gut werden, dass wir, wenn wir nicht sehen, dass es eine Maschine ist, ja, also gedacht hinter einem Vorhang, nicht mehr unterscheiden können, ist das eine Maschine oder ist das ein Mensch? Das ist das Imitation Game. Und es ist genau das, was wir heute erleben. Also du liest einen Text und du weißt nicht, ja, ist das nun ein Text von einem Menschen oder von einer Maschine? Oder du siehst ein Bild und du sagst, ist das echt oder nicht? Und überall dort werden wir getäuscht. Das heißt, zuerst einmal, wir haben diesen Wechsel von einer Intelligenz, ein sehr komplexer Begriff, hin zu der eigentlichen Kernfrage, können Maschinen uns täuschen? Und da ist die offensichtliche Antwort in vielen Feldern ja. Und wie ist man dazu gekommen? Also deine Frage war ja, wie hat sich das entwickelt? Wir haben so die klassischen Computer gehabt, die alle super gut Zahlen addieren konnten und so weiter. Das sind die Computer, mit denen ich groß geworden bin, du auch. Das war so die Phase des Taschenrechners oder später, ich habe seit vielen Jahren, ich habe letztens drüber nachgedacht, seit 1974 programmiere ich. Also ich habe wirklich diese Evolution miterlebt von noch Papierkarten, die man sozusagen mit Strichen kodieren musste, bis eben zu heute. Aber es gab einen großen Paradigmenwechsel und das war, dass Maschinen früher immer sozusagen gerechnet haben und auch natürlich Probleme angegangen haben, indem sie immer algorithmisch gesagt haben, wenn das der Fall ist, dann kommt der nächste Schritt, dann kommt der nächste Schritt. Und auf die Art und Weise hat man anfangs versucht, ein bisschen über künstliche Intelligenz nachzudenken und hat gemerkt, boah, der Weg führt nirgendwo hin. Und dann kam das Spannende, und letztes Jahr gab es einen Nobelpreis dafür, der Ansatz, dass man gesagt hat, okay, können wir vielleicht, auch wenn wir nicht genau verstehen, was Intelligenz ist, so etwas wie das menschliche Gehirn nachbauen. Und wenn wir eine Struktur haben, die wir zwar nicht verstehen, dann gibt es die Chance, dass die lernfähig ist. Und das war die Geburtsstunde der sogenannten neuronalen Netze. Und diese Idee ist, muss man sich klar machen, uralt. Die geht weit zurück. Die geht länger zurück, als ich lebe, nämlich 1958 zum Beispiel. In der New York Times gibt es einen interessanten Artikel über einen Mann namens Rosenblatt. Und der hat damals ein Perceptron, das war das erste neuronale Netz, entwickelt und spekuliert damals, also 1958, und sagt, die zukünftigen Generationen werden in der Lage sein, Sprache zu übersetzen oder Menschen zu erkennen. Also alles das, was wir heute im Grunde genommen kennen. Und der Grund dahinter ist, es hat lange gedauert. Warum? Weil die Computerpower nicht da war. Und das ist sozusagen der große Schub gewesen, der dann zu dem führt, was wir heute sehen, nämlich einer KI mit sogenannten Large Language Models, die also irrsinnige Rechenkapazitäten braucht und die dadurch natürlich heute in der Lage ist, uns zu täuschen. Ich bleibe immer noch bei dem Wort. Ob sie Intelligenz ist oder nicht, wissen wir nicht, aber sie kann uns ganz gut täuschen.
Ja, du hast jetzt einen historischen Abriss geliefert. Und was ich ganz gut finde, ist, dass wir an so ein paar Punkten, glaube ich, unterschiedlicher Meinung sind. Und zwar an den interessanten Punkten. Zum Beispiel würde ich dieses Täuschen mal gerne etwas aufspießen. Also du hast ja relativ präzise die Entwicklung der neuronalen Netze beschrieben. Das ist eine Nachbildung vom Gehirn, meistens mit verschiedenen Schichten gedacht. Es gibt auch unterschiedliche Formen von neuronalen Netzen. Ein paar sind ein bisschen näher dran an der Maschine, ein paar sind eher dabei, bestimmte Funktionen des Gehirns zu imitieren. Und das lässt sich dann eigentlich immer auf so eine Art Mustererkennung zurückführen. Aber ich würde sagen, das Täuschen, das deswegen eher nicht trifft, weil wir von Nachahmung sprechen sollten. Und Nachahmung ist ja eins der wichtigsten Lernmuster auch in der Biologie. Also die Nachahmung, die ist ja schon relativ früh erkannt worden, Stichwort Spiegelneuronen, sogar aus dem Gehirn. Die Nachahmung ist erkannt worden als ein sehr wichtiges Lernmuster. Und wenn man das dann noch kombiniert mit ein paar anderen maschinellen Lernsituationen, zum Beispiel platt ausgedrückt Belohnen und Strafe. Ja, also wenn du was richtig machst und ein bestimmtes Muster richtig einsortierst, dann belohne ich dich. Und wenn du das nicht tust, dann belohne ich dich nicht oder bestrafe dich sogar. Das bedeutet, aus meiner Perspektive geht es weniger um Täuschung, sondern um das Heranrobben von so einer reinen Wahrscheinlichkeitsrechnung, bin ich einigermaßen auf dem richtigen Pfad, in eine Größenordnung der Mustererkennung, wo man aus meiner Sicht kaum mehr unterscheiden kann, ist das echte Intelligenz oder ist das die Vortäuschung von echter Intelligenz? Und da wäre mein Argument sofort, das kann genauso auch für den Menschen gelten.
Ja, und ich würde sofort Einspruch, euer Ehren, sagen. Warum? Der erste Punkt ist, wir simulieren die Funktion des Gehirns, die wir, und das ist ganz wichtig, verstanden haben. Also unser Gehirn besteht aus roundabout 100 Milliarden Neuronen, jedes Neuron, jede Nervenzelle ist mit 10.000 anderen verbunden. Und bei diesem Modell geht man nur abstrakt hin und sagt, okay, eine Nervenzelle, ein Neuron ist so etwas wie ein Schalter und abhängig von dem, was reinkommt, schaltet das System oder nicht. Das kann man mathematisch super einfach beschreiben. Ob das den Kern trifft, wissen wir nicht. Die Gehirnforschung zeigt uns sehr deutlich, dass das Gehirn wohl offensichtlich sehr viel komplexer ist. Dass wir zum Beispiel in der Nervenweiterleitung offensichtlich Prozesse haben, die im Moment in diesen Modellen überhaupt nicht einfließen. Wir wissen nicht, inwieweit nur dieses Gehirn hier oben eine Rolle spielt, inwieweit die Körperlichkeit oder das Bauchhirn, wie man so schön sagt, the gut, sagt man ja auch im Englischen, ja, das Bauchgefühl, eine Rolle spielen. Also das ist offensichtlich viel, viel komplexer. Aber was wir tun ist, wir schränken dieses Spiel ein und sagen, okay, wenn wir all diese Regeln anwenden, dann sieht es so aus, dass das scheinbar intelligent ist. Was meine ich damit? Ich reduziere zuerst einmal den Menschen Also man darf den Menschen nicht sehen. Ja, man muss im alten Spiel von Turing war es so, es war ja ein gedachter Vorhang, also etwas, wo man nicht direkt sieht, ah, das ist jetzt Sascha und zwar der echte. Das heißt, der erste Ansatz ist, wir reduzieren etwas zu einem Grad, wo wir, ich würde es mal ganz provokant ausdrücken, eine Entmenschlichung machen. Das heißt, ich gucke nur noch, was ist das, was mich interessiert? Das ist so ähnlich wie der Unterschied zwischen Menschen und Schülern. Weißt du, in der Schule sagt man einfach nur, da gibt's das Fach Mathe und Physik und sonst was. Das ist wichtig und wenn du gut Mathe kannst oder Physik oder Englisch, dann bist du ein guter Schüler. Das sagt aber gar nichts über den Menschen aus. Und ähnlich falsch verfahren wir auch hier, indem wir diese Reduktion machen. Und die machen wir nicht nur in Bezug auf den Menschen, die machen wir auch in Bezug auf das Leben. Und das ist etwas, wo ich einfach inzwischen die Fahne hebe und ich sage, ja, das ist toll. Weißt du, wenn ich Sascha so reduziere, dass du nur noch mit Ja und Nein antwortest, dann bist du eigentlich nicht mehr Sascha. Aber dann kann ich sagen, oh, dieser Sascha, der nur mit Ja und Nein antwortet, der ist nun genauso intelligent wie eine Maschine. Ja, aber die Reduktion ist dafür notwendig. Und ich glaube, das ist das, was in den nächsten Jahren massiv auch kommen wird. Weil im Moment wird uns diese KI als das große Wunder verkauft. Ja, natürlich ist es spannend, was man damit machen kann. Aber es ist nicht ein Abbild des echten Lebens. Oder wie der Mathematiker es sagt, ein Isomorphismus, eine identische Abbildung. Und das ist genau das Dogma im Silicon Valley, dass das Leben im Grunde genommen messbar ist, dass man 1:1 alles ins Digitale bringen kann. Und ich glaube, das ist nicht der Fall, wenn wir in uns hineinspüren. Und insofern ein Teilintelligenz, eine bestimmte Art, da werden Maschinen immer besser sein wie wir. Das gab es in der Vergangenheit auch, ja. Also jeder Computer konnte schneller rechnen als ein Mensch. Aber das heißt noch lange nicht, dass er menschliche Qualitäten hat.
Interessanterweise sehe ich das ganz genauso, dass bestimmte Teile, genau, ja, dass bestimmte Teile des Menschseins einfach nicht so leicht modelliert werden können. Ich würde aber argumentieren, das gilt weniger für das, was wir in den meisten Fällen unter Intelligenz verstehen. Denn ich glaube, dass Intelligenz sich der Mensch sehr gerne als die große Fähigkeit zuschreibt, einfach weil es wahnsinnig angenehm ist, zu sagen, wir sind die intelligenteste Spezies und das ist auch eigentlich mehr oder weniger nicht gefährdet und selbst die Maschine kann das nur vortäuschen. Ja, es gibt relativ viele Menschen, auch Fachleute, da ist ein großer Disput, der so ein bisschen an den Risskanten entlang verläuft, wie wir das gerade auch nachturnen gewissermaßen. Mhm. Einen großen Disput, ist das wirklich künstliche Intelligenz im Sinne einer menschlichen Intelligenz, die bloß von der Maschine, oder ist das sowas wie stochastische Intelligenz? Will sagen, da findet eine Nachahmung bestimmter Muster bis in eine Tiefe statt, wo man es kaum mehr unterscheiden kann. Ich finde diese Diskussion in manchen Bereichen sehr spannend und in manchen glaube ich, dass es vom Menschen nicht besonders clever ist, also wirklich genau in diesem Wortsinn, nicht besonders clever ist, unbedingt darauf zu beharren, dass nun Intelligenz der große Vorteil des Menschen sei. Weil ich glaube, dass wir da gegen die Maschine vergleichsweise wenig Chancen haben. Ich sehe am Horizont einen Durchbruch, der das, was die Maschine vorträgt, wo wir philosophisch drüber reden können, ist das wirklich Intelligenz oder nicht, dass das aber tatsächlich eine Form von Intelligenz ist, die der Mensch eben auch als Intelligenz betrachten würde. Das ist eine quasi menschliche Intelligenz. Und ob dann da noch ein Anteil fehlt oder nicht, wird nicht im Bereich der Intelligenz entschieden. Das wäre meine These.
Ja, aber ich greife nochmal das auf, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt keine klare Definition von Intelligenz. Ergo ist sozusagen diese Vokabel immer eine sehr schwammige und man weiß nicht genau, was es ist. Sondern es gibt Eigenschaften, Attribute. Wir sind uns wahrscheinlich einig hätten wir diesen Podcast vor 50 Jahren geführt und hätten gesagt, okay, wenn einer Schach spielt und der gewinnt gegen den Menschen, muss das intelligent sein. Und wenn es eine Maschine ist, muss sie intelligent sein. Ja. Was wir inzwischen einfach feststellen, und das ist eigentlich eine spannende Debatte, die übrigens auch uralt ist, die ist über 2600 Jahre alt, nämlich immer wieder die Frage zu stellen, was macht uns Menschen aus gegenüber dem Rest? Ja, es gab das Animal Rational, also ja, das denkende Tier. Und wenn wir uns mal diese Entwicklung historisch anschauen, merken wir, das war ständig eine Neujustierung. Also ich erinnere nur mal daran, vor etwas über 100 Jahren gab es Wissenschaftler, die gesagt haben, naja, Frauen, die sind einfach nicht so intelligent wie Männer und begründeten das mit allen möglichen Messungen, zum Beispiel der Gehirnmasse. Oder es gab andere, die anfingen, was schon sehr kritisch war, zu sagen, es gibt bestimmte Rassen, die sind intelligenter als andere. Es gab, erinnern wir uns noch, vor etwas über 100 Jahren hat man Schwarzafrikaner in Zoos ausgestellt. Also weil man denen gesagt hat, boah, die sind nicht intelligent wie der weiße Mann, sage ich mal. Wir haben eine Verschiebung nach und nach erlebt. Heute ist es so, dass wir vielleicht eher sagen, oh, es gibt vielleicht auch im Tierreich eine Intelligenz, die da ist. Das heißt, dieser Begriff hat sich im Laufe der Zeit verschoben. Und jetzt verschiebt er sich aber ökonomisch motiviert. Mhm. Und ich meine, der wichtige Punkt, da wird viel über den Hype gesprochen, aber machen wir uns nochmal etwas klar. Es geht hier um ein Modell, neuronale Netze, und es geht um eine Technik, bei der man gemerkt hat, okay, wir können schnell rechnen, wenn wir Grafikkarten verwenden. Das ist zuerst einmal etwas, wo viele Leute sagen, warum? Ist relativ einfach zu verstehen. Grafikkarten haben eine bestimmte mathematische Operation. Also wenn ich zum Beispiel so in die Kamera gucke und dann bin ich schief, dann findet eine Transformation statt, also eine Verschiebung. Jeder kennt das vielleicht aus Computerspielen. Und dafür braucht man etwas, nennt man in der Mathematik Matrizenoperationen oder Tensoroperationen. Und das hat den Vorteil, dass jeder Punkt einzeln parallel bearbeitet werden kann. Also man kann gleichzeitig jedes Bildpixel unabhängig von dem anderen berechnen und ist damit wahnsinnig schnell. Der Grund, warum diese Grafiken heute so irrsinnig schnell sind.
Und der Grund, warum Nvidia eine der wichtigsten Firmen ist. Nvidia hat früher
Nvidia hat sehr früh festgestellt, wir machen ja nicht nur Computergrafik, sondern eigentlich machen wir etwas sehr Elementares, Mathematisches, nämlich wir bearbeiten Matrizen und Tensoren und das könnte man auch für was anderes verwenden. Mhm. Und jetzt kommt die KI, neuronale Netze, die sagen, ja, das sind genau diese Operationen, die wir brauchen, Matrizenoperationen, um damit bei einem lernfähigen Netzwerk nach und nach die Fehler zu minimieren. Jetzt muss man sich das mal wirklich klar machen. Wir reduzieren also die Welt uns auf Algorithmen, die nur ganz bestimmte Dinge berechnen können, nämlich Matrizenoperationen. Also das ist so eine so massive Einschränkung von dem Wunder des Lebens, dass ich sage, Leute, das ist nett, aber das ist noch lange nicht da, wo wir sind. Und natürlich ist da viel Geld im Spiel und alle Leute sagen, oh, wahrlich, jetzt kommt ja der große Moment, wo die Maschine übernimmt. Und ich sage an der Stelle, ey, Vorsicht, ja, im Moment ist sehr viel Geld im Spiel. Im Moment, wenn man diese Systeme dann sehr genau untersucht, stellt man fest, ja, die failen, also die sind nicht so gut, wie man denkt. Also das ist auf den ersten Blick toll, mhm, aber auf den zweiten, auf den dritten durchaus fragwürdig. Die tiefere Frage nach echter Kreativität, ja, die ist vielleicht in sehr abstrakten Räumen gegeben. Also es ist kein Zweifel, dass Schach oder Go, das sind völlig abstrakte Dinge. Da kann man sehr kreativ sein, weil man nie in die Realität abtaucht. Aber in dem Moment, wo Realität da ist, sieht das völlig anders aus. Mhm. Und unsere Realität, also die Physik, ist zum Beispiel extrem nicht linear. Dein Podcast heißt Schmetterlinge, glaube ich, am Ende. Ja. Ja? Und ich weiß nicht, warum du Schmetterlinge als Schlusswort verwendet hast, aber ich greife das mal als Physiker auf. Es gibt diesen Lorenz-Effekt, also jeder hat davon gehört, der Schmetterling, ja, mhm, der Flügelschlag des Schmetterlings sorgt dafür durch viele nichtlineare Prozesse, dass irgendwo anders ein Hurricane ausgelöst wird. Nun, was wir damit sehen, ist, dass dieses 1:1 nie 1:1 ist in der Natur. Die Nichtlinearität ist etwas, was essentiell ist im Leben und das macht jeder Berechnung einen Strich durch die Rechnung. Und das ist insofern spannend, weil das reale Leben in dem Moment, wo wir in die Realität gehen, ganz anders ist als in diesen komplett abstrakten Räumen.
Da würde ich gerne in einer Art, sagen wir mal, kulturhistorischen Doppelschlag drauf antworten. Der erste wäre richtig tief aus dem Herz der Aufklärung in Frankreich und in Deutschland, nämlich Julien Offray de la Mettrie, ein Mann, der in Frankreich quasi vom Hof gejagt wurde und dann von Friedrich dem Großen aufgenommen wurde. Zitat von Friedrich dem Großen, er sei der verfemteste Autor des Kontinents. Und warum? Weil er eine Art von atheistisch-naturalistischer Kampfschrift verfasst hat mit dem programmatischen Titel Die Mensch-Maschine, beziehungsweise mit der These, der Mensch sei eigentlich bloß eine Maschine aus Fleisch und Blut. Interessanterweise ist ja auch meine Kolumne Mensch-Maschine im Spiegel nach dem benannt. Und was ich daran als Perspektive interessant finde, ist erstmal so sehr materialistisch davon auszugehen, dass natürlich diese Prozesse, die im Körper stattfinden, die chemisch stattfinden, die rund um diese Maschine namens Mensch stattfinden, dass die eine Komplexität haben, die extrem schwer berechenbar ist, die auch mit einer so großen Zahl an verschiedenen Faktoren und auch zufälligen Faktoren, eben wie beim Schmetterlingseffekt, kaum mehr richtig nachvollziehbar sind. Ganz am Ende aber gilt diese Nicht-Nachvollziehbarkeit, die Nicht-Linearität eben nicht überall, sondern nur in ganz besonderen Momenten. Was möchte ich damit sagen? Wenn du einen einzelnen Mensch hast, dann ist tatsächlich dessen Verhalten nur sehr schwer vorhersagbar. Aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen, die meisten haben mit der Komplexität des menschlichen Wesens zu tun. Wenn du ganz viele Menschen hast, wenn du also eine Vielzahl von Menschen hast, so groß, dass sich plötzlich bestimmte Muster eben doch berechnen lassen, dann ist nicht mehr die Individualität und das Chaos und die Situation, wo jemand völlig unberechenbar ist, im Vordergrund, sondern dann kann ich sagen, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit werden sich von 100 Menschen 35 so entscheiden. Individualität hin oder her. Und plötzlich finde ich, dass dieser individualistische Ansatz, dem ich total im Einzelnen zustimmen würde, in der Masse und damit in der Ökonomie nicht mehr so hervorstechen. Du hast ja genau gesagt, dieses ökonomische Prinzip. Und da würde ich sagen, das ist aus meiner Sicht nicht schlimm. Wenn man sagt, der Mensch ist eine Maschine, dann tut man dem einzelnen Menschen Unrecht und den vielen unter Umständen halt nicht ganz so Unrecht, weil sie dann in der Masse am Ende doch berechenbar sind.
Ja und nein. Warum? Erstens mal, die Basis, die du zitierst, ist eine, die immer wieder thematisiert wurde, also in der Aufklärung. Alan Turing thematisiert das in seinem Paper. Es gibt viele andere, die letztlich die ganz elementare Frage stellen und sagen, okay, was sind wir? Also rede ich im Moment mit nicht Sascha Lobo, sondern mit irgendeinem komplexen Apparat biochemischer Natur, ja? Der irgendwie offenbar ein Response zu mir gibt. Also die Frage, reduzieren wir den Menschen auf eine Maschine? Der Theologe oder der Gläubige würde sagen, nein, da kommt noch irgendwas anderes, da ist eine Seele oder ja, wie auch immer. Aber wir merken alle, in den Termini der Wissenschaft sind wir nicht in der Lage, all das zu beschreiben. Also ist jetzt die allererste elementare Frage, die jeder Physiker macht, ist abzuklopfen, was kann ich über den Raum oder in dem Falle hier das Leben sagen? Ich merke einfach, ich bin in der Wissenschaft beschränkt. Also ich kann nur die Dinge benennen, die ich messen kann. Ja, und das ist genau das, was wir auch hier erleben. Das heißt, wir haben etwas, was nur einen Teil des Lebens erfassen kann. Die ganze Arithmetik, die ganze Frage von Zahlen ist letztlich eine, jetzt haue ich nochmal dagegen, die kommt aus dem Krämertum und sie kommt aus dem Militär. Also das sind die beiden Disziplinen, bei denen Zahlen am Anfang eine essentielle Rolle gespielt haben. Also das eine ist das Zählen der Tomaten, der Schafe, der Rinder. Das andere ist das Organisieren von Soldaten, ja, also dieses Dominanzdenken, was wir haben, merkt man ja auch, jeder Soldat hat seine ID, seine Nummer und damit die Reduktion auf eine Nummer. Das ist ein Denken, was natürlich sehr potent ist, weil es schafft die Möglichkeit, große Mengen zu mobilisieren oder wenn du es ökonomisch betrachtest, ja, können wir damit ganz tolle Sachen machen. Später kommt neben Krämerei und dem Militär dann noch die Naturwissenschaft und zwar im technologischen Sinne, also nicht Naturwissenschaft im klassischen Sinne der Erkenntnis, sondern des Gestaltens. Wir können also heute Dinge berechenbar machen. Und jetzt sind wir in einer neuen Welt angekommen, wo wir auf der einen Seite das Vorstellbare haben und auf der anderen Seite das Berechenbare. Und es gibt manche Sachen, die sind berechenbar, aber nicht vorstellbar. Und genauso gibt es Sachen, die sind vorstellbar, aber nicht berechenbar. Also wenn ich, keine Ahnung, einen Jumbojet nehme, ja, der hochkomplex ist, den kann man berechnen, aber der überfordert sozusagen das, was ein einzelner Mensch je könnte. Also viel von unserem Fortschritt lebt davon, dass wir diese Art von Berechenbarkeit, sozusagen wie so ein modulares Stecksystem, kombinieren können, um damit ganz große Dinge wie große Flugzeuge oder sonst was zu machen. Aber das ist nur ein Teil. Der andere Teil heißt immer noch, was macht uns aus? Was macht das Leben aus? Und den Menschen zu reduzieren auf eine berechenbare Entität ist für Ökonomen großartig, ja? Also wenn ich nur noch alle Parameter von dir kenne und ich kann dich steuern, fantastisch. Und wenn ich das in der Masse machen kann, klappt das auch. Also ich kann vorhersagen, wie viel Prozent der Leute werden sich jetzt für Produkt A oder Produkt B entscheiden oder wir können manipulativ hineingehen. Aber das ist alles sozusagen nur diese Fassade der Zahlen. Dahinter gibt es, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen unterstrichen, mein Plädoyer zu sagen, so spannend KI ist, es gibt noch was anderes. Und das ist immanent wichtig. Und ich lasse mich nicht reduzieren auf das, was Sam Altman und Co. wollen, nämlich wir sind alle Maschinen und ab jetzt können die großen Tech-Unternehmen uns steuern.
Ich sehe deine Kritik. Ich glaube aber, dass das für mich gar nicht das wesentliche Bedrohungsszenario ist. Also es ist ja interessanterweise, und das könnte man auch mal sowohl psychologisch wie auch philosophisch versuchen auszudeuten, es ist ja interessanterweise so, dass gerade die größten Erfinder, was künstliche Intelligenz angeht, der letzten 10 Jahre oder 15 Jahre, diejenigen, die das Feld am intensivsten und am auch interessantesten vorangetrieben haben, dass die durch die Bank davor warnen. Ja, also die warnen ständig davor, dass KI zum Untergang der Menschheit führen könnte. Die warnen ständig davor, dass KI um Gottes Willen eingehegt werden müsse. Und natürlich ist es bis zu einem bestimmten Punkt auch Marketing. Ja, es gibt von gerade eben besagtem Sam Altman schon von 2015 ein sehr spannendes Zitat. Künstliche Intelligenz wird ziemlich sicher in den Untergang der Welt führen, aber zwischendurch werden ein paar ziemlich großartige Unternehmen entstehen. Das ist also ein Zitat von 2015 von Sam Altman. Und inzwischen 2025, 10 Jahre später, ahnt man auch, in welche Richtung das geht. Ich glaube aber, dass diese Besonderheit, dass so viele Leute, die sich damit auskennen, davor warnen, auch damit zu tun hat. Und jetzt komme ich in einem Bogen auf das, was du gesagt hast, dass aus meiner Sicht die großen Gefahren, die da sind, eben nicht die sind, die wir zuallererst annehmen würden. Und das ist etwa das, was du gesagt hast, so die Manipulation und die Steuerung. Das ist ja schon relativ lang in der Diskussion, manipuliert uns Google, manipuliert uns Facebook oder Meta, manipuliert uns Amazon. Das sind halt alles Fragestellungen, die wir seit in den letzten 10, 15, 20 Jahren intensiv diskutieren. Und ich glaube, dieser ganze große Manipulationskomplex, über den redet man so gerne, weil die Furcht davor, manipuliert zu werden, bei den Menschen so riesig ist. Ich glaube, viel größer und wirkmächtiger sind andere Bedrohungsszenarien. Sind andere Bedrohungsszenarien zum Beispiel dadurch, dass künstliche Intelligenz in den Händen der falschen Leute ein Instrument ist, was tatsächlich allergrößten Schaden auslösen kann. Für mich wäre es also viel wichtiger, sich zu überlegen, wie gehe ich mit künstlicher Intelligenz so um, dass sie von tatsächlich bösartigen Menschen, die es gibt, ja, dass sie von solchen Leuten, von solchen Staaten, von solchen autoritären Herrschern, von Diktatoren nicht so radikal missbraucht werden kann. Und ich würde halt nicht sagen, die große Gefahr lauert darin, dass mithilfe von KI Meta auf Instagram jetzt eine Werbung ausspielt, wo 7,3% mehr Leute diese Leinenhose kaufen als zuvor.
Ja, also ich bin dir dankbar für dein Statement, weil wir jetzt im Grunde genommen thematisch die Fragestellung gewechselt haben. Die eine ist, was ist Intelligenz und was ist sozusagen bei uns? Die zweite Frage ist, völlig egal, ob ja das intelligent ist oder nicht, wir haben eine neue Technologie, das steht fest. Und die Frage ist, welchen Impact hat diese Technologie auf uns Individuen, auf uns als Gesellschaft, auf die Ökonomie und so weiter. Und da stimme ich dir zu, dass wir natürlich einen immensen Verstärker haben in vielen Bereichen. Also nehme mal das, was wir machen, nämlich Information. Ja? Vor 100 Jahren konnte man als aufgeklärter Mensch noch behaupten und sagen, mehr Information ist gleichbedeutend mit mehr Aufklärung oder mehr Demokratie. Was wir heute erleben, ist genau das Gegenteil. Das heißt, wir werden so zugeflutet mit künstlich generierten Dingen, mit Fake News, mit Sachen, die im Grunde genommen den Blick trüben für das, was noch echt ist. Und das geht rasend schnell, das kann man überall sehen. Nimm mal Pinterest, ja, ein Großteil von dem, was man da sieht auf dieser Plattform, ist inzwischen KI generiert. Man sieht es natürlich in den Nachrichten, man sieht es in vielen anderen Bereichen. Und das ist natürlich etwas, was eine Zivilisation destabilisiert. Warum? Weil die zivilisierten Gesellschaften total angewiesen sind auf eine klare und gute Kommunikation. Und wenn ich diesen Kanal zumache, dann ist das ein bisschen so, als würde ich das Nervensystem einer Gesellschaft intoxikieren. Und das passiert gerade. Und das hat natürlich immense Konsequenzen. Destabilisierung von Gesellschaften, die Fragmentierung von Gesellschaften. Wir merken das bei sozialen Netzwerken, wo die Fragestellung des echt und nicht echt irgendwann dazu führt, dass Menschen in ihrer Realität anfangen, depressiv zu werden. Also die Liste kann man weiterführen. Das Zweite ist, in Jobs haben wir das auch, und das hast du ja auch angesprochen, wir haben einen enormen Destabilisator in Bezug auf ganz viele Berufe. Also ich habe Freunde, die im Silicon Valley arbeiten, also bei diesen großen Tech-Unternehmen. Ich habe gestern oder vorgestern noch mit denen gesprochen und die sagen mir, weißt du, im Moment ist die große Feuerungswelle. Also all die großen Unternehmen, Meta und Google und so weiter, entlassen Leute. Das heißt, hier findet ein Shift statt, bei Programmieren, aber irgendwann auch in anderen Jobs. Und wir wissen alle, große Veränderungen haben immer auch das Potenzial, eine Gesellschaft zu destabilisieren. Und überall dort sehen wir es. Und dann natürlich das, was du angesprochen hast, was passiert im Bereich von Machtverhältnissen, von Militär, ja. Was sind Machtverhältnisse auch, wo wir als Deutsche oder Europäer außen vor sind im Vergleich zu China oder den USA? Ja. Wir kommen hier in Abhängigkeiten, die sind absurd. Überall dort gibt es ein Riesenpotenzial, und darüber müssen wir reden. Und das Interessante ist, wir sind kaum handlungsfähig, wirklich zu sagen, das können wir auch jetzt stoppen. Also wir haben eine disruptive Technologie und eine lahmarschige politische Reaktion. Und das passt nicht mehr zusammen. Ja. Also die Technologie überholt uns und wir reagieren als Gesellschaft viel zu langsam.
Da würde ich gerne einhaken bei deinem ersten Punkt. Ja. Als du gesagt hast, dass zum Beispiel auf einem sozialen Netzwerk wie Pinterest inzwischen ein großer Teil der Inhalte KI generiert sind und dass das eine Art Vergiftung, Intoxikation sei. Weil da würde ich fragen, hattest du den Eindruck, dass soziale Medien vorher durch Wahrhaftigkeit geglänzt haben? Da wäre nämlich meine Haltung eher nicht. Für mich ist der Unterschied nicht besonders groß. Ich habe da vorher Inszenierung gesehen, ich habe da jetzt Inszenierung gesehen, nur die Instrumente unterscheiden sich.
Nein, würde ich dir nicht zustimmen, weil ich diese Entwicklung auch sehr detailliert verfolgt habe. Diese sozialen Netzwerke haben sich entwickelt. Also die waren nie so, wie sie heute sind. Also der Thumbs Up, ja, Button bei Facebook, der kam irgendwann, der war am Anfang nicht da. Oder bei SchülerVZ, da war das noch die Vision des gegenseitigen Austausches, ja. Erinnere dich an die ersten Mission Statements auch von Zuckerberg, Connecting the World. Also das ist zu einer unglaublich ökonomischen Maschine geworden. Und was wir eben sehen ist, dass die Steuerung dieser Medienströme jetzt viel stärker algorithmisch geprägt ist, ökonomisch geprägt ist, der Erregungsbewirtschaftung folgt. Und die Konsequenz davon ist, dass wir natürlich unglaublich viel zum Beispiel Fake News haben oder eben nicht mehr unterscheiden können, was ist echt. Und es geht ja noch weiter, weil diese sozialen Kanäle spielen ja zurück oder das Echo davon findet sich dann in klassischen Medien, weil die meinen, darauf reagieren zu müssen. Also es ist ein Wechselspiel, bei dem die ganz einfache am Ende, wirklich einfache Frage ist, wo bleibt Glaubwürdigkeit? Wo sind die Bookmarks, die Kanäle, die Sender, wo ich sage, okay, da kann ich mich drauf verlassen, das stimmt wirklich.
Ich würde hier mal den Versuch einer Gegenthese und auch genauso vorsichtig formuliert versuchen hinzustellen. Denn das, was ich beobachte, und ich beobachte jüngere Generationen, deren Verhalten im Netz, zum Beispiel auf TikTok oder auf Instagram, sehr intensiv, um festzustellen, wie wirken solche Technologien. Und dadurch, dass insbesondere jüngere Menschen solche Instrumente wie Midjourney, den Bildgenerator oder ChatGPT wahnsinnig tief in ihr Leben gelassen haben. Ja, es gibt eine Generation, die fast keine Lebensentscheidung mehr trifft, ohne vorher die KI zu fragen. Aber dadurch ist künstliche Intelligenz und deren Fähigkeiten so präsent, dass meine These wäre, dass inzwischen eine Generation heranwächst, die ganz genau weiß, dass alles, was sie sieht, immer auch gefälscht sein kann. Das bedeutet, durch die Entwicklung der Technologie, die du beschrieben hast, entsteht gleichzeitig ein Bewusstsein, dass man nicht mehr auf alles reinfällt. Wir kommen gerade aus einer Mischzeit, wo es zwar schon Photoshop gab, wo man Sachen fälschen konnte, aber die Leute noch nicht standardmäßig gedacht haben, huch, das könnte auch gefälscht sein. So sind ganz viele Fake News zustande gekommen. Meine Hoffnung wäre, und das ist die These, dass durch die Entwicklung dieser neuen Instrumente, wenn wirklich jede 15-jährige Person weiß, mit einem hingeworfenen Prompt und einem kostenlosen Tool kann ich jeden beliebigen Film zum Beispiel auf Googles VO3 irgendwie herstellen. Und zwar egal was, wo, wie. Und wenn Google irgendwelche Richtlinien hat, dann kann ich die entweder umgehen oder irgendwie einen anderen Anbieter von Elon Musk nutzen, der dann überhaupt gar keine Hemmungen mehr hat, irgendwas anzubieten. Das sind so Mechanismen, da würde ich sagen, kann das nicht, auch wenn es erstmal katastrophal sich anhört, durchaus eine positive Folge haben, zumindest bei einem größeren Teil der Gesellschaft, wenn klar ist, es könnte alles gefälscht sein?
Jein, also ich stimme dir zu, dass dieses Bewusstsein bei jungen Menschen steigt, weil die einfach selber Erfahrung haben und wissen, okay, ich kann das täuschen und das, was ich sehe, ist auch möglicherweise oft nicht so echt. Aber denken wir einfach mal weiter. Ich glaube, der ganz wichtige Aspekt, den wir unterschätzen, ist, dass die zivilisierte Gesellschaft Kommunikation als Basis braucht. Also wenn ich in einer zivilisierten Gesellschaft nicht mehr sozusagen wahrhaftig kommunizieren kann, dann bricht diese Gesellschaft auseinander. Und das ist für mich eher das Problem. Das heißt, wir haben uns im Laufe der Jahre, und das ist kein neues Phänomen, dran gewöhnt, dass Dinge nicht stimmen. Also ich sag mal, das merken wir schon gar nicht mehr, aber wir gehen durch Fußgängerzonen, wir sehen Werbung, ja, wir sehen Werbung im Fernsehen und alle wissen, naja, das ist Werbung, das ist so nicht in Ordnung. Das ist immer sehr spannend, wenn du manchmal Leute hast, die aus einem völlig anderen Kulturkreis kommen, das erste Mal das sehen und denken, das sei alles echt. Ja. Mhm. Aber was ist die Konsequenz? Wir gehen heute durch das Leben und versuchen mehr oder weniger ständig unsere Augen zu schließen, weil das, was wir sehen, sind die Sirenen des Kommerzes, die uns zu irgendeinem Kauf verführen wollen und dabei natürlich auch nicht sonderlich ehrlich sind. Und jetzt war das noch die Trennung im klassischen alten Journalismus zwischen Werbung auf der einen Seite und auf der anderen Seite kriegst du Informationen. Inzwischen hat sich das aufgelöst. Das heißt, wo ist Glaubwürdigkeit? Und wir unterschätzen ein bisschen, dass diese glaubwürdige Information nicht nur für das Wellbeing von mir oder dir eine Rolle spielt, sondern für die Gesellschaft, für die Wirtschaft. Was macht eine Wirtschaft, wenn sie nicht mehr weiß, ja, was ist die Faktenlage im Moment? Was macht eine Politik, wenn sie nicht mehr weiß, was stimmt im Moment? Was machen Konfliktparteien, und das sieht man ja jetzt in diesen Tagen, wenn ständig irgendwelche Videos hineinkommen, die natürlich fake sind und die überhaupt nicht mehr geeignet sind, eine Entscheidungsgrundlage zu bilden. Und das ist ein Momentum, was wir, glaube ich, unterschätzen, weil wir am Ende einfach alles, was wir sehen, sozusagen vergessen. Das ist wie Groucho Marx, der irgendwann sagte, don't believe your eyes, believe me. Traue deinen Augen nicht. Und das ist im Kern eine Schwächung einer zivilisatorischen Leistung, die vorher eigentlich genau das brauchte, nämlich Kommunikation, validen Austausch, kritische Überprüfung und so weiter. Und das ist heute eigentlich nicht mehr möglich und die KI kann das auch nicht. Das ist auch eine wichtige Illusion, die oft gesagt wird, ja, die KI wird in der Lage sein, das zu machen. Das ist total Bullshit. KI wird nicht in der Lage sein, uns noch zu sagen, was echt ist und was nicht echt ist.
Und nun eine kleine Unterbrechung für einen Schwarz-Digits Insight. Wir alle hinterlassen im Netz digitale Spuren, ob beim Online-Shopping, in sozialen Medien oder beim Streamen unserer Lieblingsserie. Unsere persönlichen Daten vertrauen wir verschiedenen Diensten an. Werden diese gehackt, dann werden auch unsere digitalen Fußabdrücke sichtbar. Identitätsdiebstahl ist längst keine Seltenheit mehr, sondern eine reale und wachsende Bedrohung. Mal ehrlich, die Frage ist heute nicht mehr, ob du gehackt wirst, sondern wann. Stell dir nur mal vor, das Passwort zu deiner privaten Mailadresse wird im Darknet zum Verkauf angeboten. Dann ist es enorm wichtig, dass auch du davon schnell erfährst, damit du umgehend dein Passwort ändern kannst. Denn du wirst feststellen, deine Zwei-Faktor-Authentifizierung wurde von den Hackern bereits deaktiviert. Genau da kommt Omniac ins Spiel. Omniac ist quasi ein digitaler Bodyguard, der rund um die Uhr aufpasst und sofort bemerkt, wenn deine Daten in die falschen Hände geraten. Wie das geht? Omniac scannt kontinuierlich das Internet und das Darknet nach verifizierten Datenlecks, durch die deine Informationen wie E-Mail-Adresse, Handynummer, Passwörter, Kreditkarten, postalische Anschriften und vieles mehr zu kriminellen Zwecken genutzt werden könnten. Sollte ein Leck erkannt oder deine Daten im Darknet zum Verkauf angeboten werden, informiert dich die App umgehend per Push-Notification. Und nicht nur das. Omniac versorgt dich noch dazu mit konkreten Empfehlungen, die dich vor Betrug und Missbrauch schützen. Mit Omniac kaufst du dir also nicht nur einen vertrauensvollen Buddy, sondern auch das gute Gefühl, dass jemand ununterbrochen deine digitale Identität schützt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, kann ich Omniac meine Daten anvertrauen? Ja, denn die App wurde von Schwarz Digits in Deutschland entwickelt und deine Daten werden nach strengen europäischen Datenschutzstandards behandelt und vollständig verschlüsselt. Nur du hast Zugriff darauf. Aber überzeuge dich selbst. Weitere Infos findest du auch auf der Webseite www.omniac.de. Oder lade dir die App Omniac einfach mal aufs Smartphone und teste sie aus. Nach der Installation der App kannst du über 35 verschiedene Datenattribute von 10 verschiedenen E-Mail-Adressen bis zum Bitcoin-Wallet kontinuierlich prüfen und überwachen lassen. Kleiner Bonus für euch. Mit dem Code VIP25 erhalten 1000 Hörer und Hörerinnen einen kostenlosen Probemonat. Schnell sein lohnt sich. Das Angebot gilt bis zum 15. August 2025.
Ich möchte hier mal mit einer ganz kleinen, provokanten Frage reingehen. Einfach, weil ich solche Diskussionen schon häufiger geführt habe. Nämlich, dass jetzt der neue technologische Entwicklungsschritt nun wirklich der sei, der uns in den Abgrund führt. Ich übertreibe das jetzt so ein bisschen, aber ich denke, wir sind uns einigermaßen einig, dass bisher Technologie in großen Teilen auch zu einem Vorankommen der Welt geführt hat. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist ja auch die These von Harari zum Beispiel, ist das mit künstlicher Intelligenz anders. Denn jetzt ist eine neue Größenordnung entstanden von technologischem Fortschritt, den wir kaum mehr kontrollieren können, der eine Vielzahl von negativen Folgen hat. Und dem würde ich gerne etwas entgegnen, ein vergleichsweise altes, aber für mich immer sehr eindrückliches Beispiel, nämlich von Sokrates. Ja, also Sokrates, irgendwie 400 vor Christus ungefähr, hat keine schriftlichen Werke hinterlassen. Alles, was wir über ihn wissen oder von ihm wissen, ist mehr oder weniger über Bande von Platon gespielt worden. Und das, was wir aber von ihm wissen, ist, dass dahinter auch eine Überzeugung stand, denn Sokrates hat die Kulturtechnologie der Schrift abgelehnt. Ja, ich vereinfache das nur ganz wenig. Das ist wirklich fast ganz genauso, dass Sokrates gesagt hat, nee, das geschriebene Wort, das kann gar nicht die lebendige und dynamische Natur des Denkens erfassen. Der Dialog ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, Wahrheit gemeinsam zu erforschen und zu hinterfragen. Das geschriebene Wort, und er hat das technologisch ausgedrückt, das geschriebene Wort ist starr und unflexibel, wie eine Art Momentaufnahme, ein Bild. Das kann zwar Informationen vermitteln, aber ist nicht in der Lage, auf Fragen zu antworten oder zu einer tieferen Erkenntnis beizutragen. Das ist also die Haltung von Sokrates gegenüber dieser neuen Technologie des Niederschreibens.
Und da würde ich sagen, aber du musst den Ansatz, Sokrates war geprägt von dem Grundgedanken, dass es bei den Ideen, beim Resonieren um etwas geht, was viel tiefer ist als das, was sozusagen diese Schale Wort erfassen kann. Also im Klartext, das Wort ist zuerst einmal eine Worthülse und der Dialog und das Penetrieren in die Gedanken führt dazu, dass dieses Wort nach und nach eine bestimmte Füllung kriegt, also dass man es versteht. Und das war das, was die alten Griechen machten, ja, mit dem Kalos Karatos. Also sie guckten sozusagen in eine Welt der Gedanken. Und das Entscheidende war nicht aufschreiben. Das ist übrigens nicht nur bei Sokrates so. In der gesamten altindischen Philosophie ist es so, dass nichts geschrieben wurde, sondern dass es sozusagen diese Oral Transmission, also dieses orale Weitergeben gab, weil nur dann kann man es verstehen. Und philosophisch hat man völlig recht damit, weil das, was wir heute Lernen nennen, ist im Grunde genommen, wir haben irgendein Wort und dann versuchen wir nach und nach die Bedeutung, das, was in dem Wort drinsteckt, was gemeint sein könnte, zu erfassen. Also insofern, das echte Verständnis ist immer mehr als nur das Wort. Insofern war Sokrates nicht einer, der gegen eine Technologie operiert hat, sondern für das echte, tiefere Verständnis. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir heute noch haben. Und du kennst das. Du hast ganz viele Menschen, die in heutigen Vorträgen bei unserem Thema KI Buzzwords verwenden, also die posaunen irgendwelche Worte raus und jeder unterstellt, boah, der versteht was, versteht er aber nicht. Ja? Mhm. Worte können auch Verständnis vortäuschen, weil die wie eine schillernde Fassade sind und der Kern dahinter ist wirklich, dieses Wort im Detail zu verstehen. Und das ist ja das, was wir im Laufe unseres Lebens machen, immer wieder eigentlich die alten Gedanken neu anfassen, neu gucken und verstehen, ah, was ist das?
Ich finde das deswegen wahnsinnig faszinierend, weil hier so ein Bogen geschlagen wird von der Entwicklung der Sprache als unser bisher bekanntes höchstes Abstraktionslevel des Denkens und damit ja irgendwie auch der Intelligenz hin zu der künstlichen Abbildung von dieser, eben dieser Intelligenz. Und da ist für mich schon die größte Entwicklung, ich würde sagen, der letzten 50 Jahre, die generative künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, bis zu einem bestimmten Punkt offensichtlich Sprache, Worte zu verstehen, das zu prozessieren und dann in andere Worte zu übersetzen mit so einer Zielsetzung. Auch nicht zu 100%, wir kommen immer näher ran. Aber da würde ich gerne wieder zurückgehen in die Jetztzeit und einen Punkt mit reinbringen, der vielleicht anknüpft an das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, dass wir es gar nicht so viel im Detail verstehen und dass wir es trotzdem nutzen. Für mich eins der wirkmächtigsten, vielleicht wichtigsten Papiere, wissenschaftlichen Papiere von künstlicher Intelligenz stammt von OpenAI, also dem Unternehmen hinter ChatGPT, ist im Jahr 2020 veröffentlicht worden und heißt Scaling Laws for Neural Language Models. Mhm. Das bedeutet zu einem aus generativer künstlicher Intelligenz Sicht vergleichsweise frühen Zeitpunkt, hat man in diesem Papier, da gab es auch noch ein paar andere wissenschaftliche Erkenntnisse, aber in diesem Papier festgestellt, dass wenn wir, ich vereinfache das ein bisschen, das Problem haben, dass der Computer noch nicht ausreichend gut versteht, was wir zum Beispiel mit Sprache meinen, dann werden die Ergebnisse auf unklare Weise besser, wenn wir ganz viel Computerpower draufwerfen. Wenn wir das nicht mit 50 Prozessoren machen, wie bis dahin üblich, sondern mit 500 oder 1000 oder 10.000 oder 100.000. Diese Scaling Laws, wenn man das ein bisschen vereinfacht, die bedeuten, dass ab irgendeinem bestimmten Punkt von diesen vielen miteinander verschalteten Prozessoren, Neuronen, ja, man versucht ja, wenn Neural Networks einfach die Gehirnstruktur nachzuahmen, ab einem bestimmten Punkt der Komplexität, der Miteinanderverschaltung, passiert etwas, was wir nicht vorhergesehen hätten, was wir nicht verstehen. Und es gibt einen Qualitätssprung des zumindest vermuteten Denkens und der Erkenntnis.
Ja, also ich würde an der Stelle, das Paper kam 2020 raus, Die These war eben, ja, wenn wir hoch genug skalieren, dann kommt Emergenz, also ja, dann plötzlich kommen unerwartete Dinge. Zuerst einmal, ich bin mal ganz bescheiden, dein Gehirn und mein Gehirn, wir verbrauchen so roundabout 20 Watt. Das ist nicht sehr viel. Und für mich ist ein Ausdruck von intelligentem Engineering, dass man Dinge effizient macht. Und offenbar sind wir super gut, weil mit einem minimalen Energieverbrauch sind wir in der Lage, sehr viel zu denken, zu innovieren, Fantasie zu haben und so weiter. Man hat hier, und ich glaube, das wird eine Sackgasse und es wird sogar eine interessante Sackgasse werden. Wir haben diesen amerikanischen, ich sag bewusst mal amerikanischen, die Chinesen machen es auch, Think Big, also je größer, je besser. Das ist dieses Skalieren, das führt eben dazu, dass momentan alle Large Language Models, die irgendwie besonders sind, von ganz großen Tech-Firmen gemacht werden. Du hast heute Trainingsruns, also wenn du dir die letzten Modelle anguckst, die kosten ja $200 Millionen, verbrauchen so gigantisch viel Strom. Ja, manche sagen, wenn man einfach mal guckt, wie jetzt Strom für diese großen Serverfarmen zunehmend zu einem Thema wird. Aber das ist, glaube ich, ein unintelligenter und vielleicht sogar hoffnungsvoller Ansatz für uns Europäer. Warum? Wir haben hier diesen amerikanischen Ansatz, der sagt, ja, je größer, je besser. Und ich behaupte, man macht das, weil man einen, ich drücke das jetzt mal vielleicht ein bisschen großkotzig aus, weil man eigentlich einen relativ einfachen Algorithmus hat, nämlich ja neuronale Netze und Transformer und so weiter, und nur sagt, okay, wir skalieren das hoch und dann wird das gut werden. Ich glaube aber, dass die Chancen darin bestehen, mit sehr viel kleineren Modellen, die aber sehr viel intelligenter sind, weiterzukommen. Mhm. Und das kann unter Umständen in ein paar Jahren zum kompletten Zusammenbruch führen von Google und Microsoft und so weiter, die da gigantische Summen investieren, weil man plötzlich, wenn wirklich super intelligente Menschen zusammen sind und nochmal überlegen, gibt's einen anderen Weg und den vielleicht finden, der vielleicht deutlich weniger Ressourcen braucht, dann sind diese Firmen weg. Also insofern sehe ich das als etwas, wo, und das hat man in der Geschichte in anderen Bereichen auch gesehen, also ich erinnere mich, ich bin Physiker, Teilchenphysiker, und ich weiß, die damalige Sowjetunion hat überlegt, ja, so einen ganz großen Beschleuniger zu machen, und die haben einfach das Ganze größer gemacht, und das war so sauteuer und war am Ende ein totaler Flop, weil eine andere Technik mit sehr viel weniger Ressourcen sehr viel besser wurde. Also ich warne einfach vor dem Weg zu sagen, hochskalieren ist die Lösung, weil die Natur zeigt uns, es geht offensichtlich anders. Ich sag mal, wenn ich meine Enkeltochter sehe und ich vergleiche das mal mit diesen gigantischen Serverfarmen, dann sage ich, meine Enkeltochter ist echt viel intelligenter, viel effektiver, viel effizienter. Vergessen wir nicht, die Entwicklungszeit da waren 4,5 Milliarden Jahre. Im Vergleich zu ein paar Jahrzehnten, die jetzt von sehr ökonomisch getriebenen Tech-Konzernen investiert wurden.
Ja, ich gehe jetzt nicht unbedingt bei der Einschätzung mit, dass Google und die großen Digitalkonzerne gleich übermorgen, wenn jemand ein intelligentes Modell findet, unmittelbar von der Insolvenz bedroht sind.
Ja, guck, was bei DeepSeek passiert ist, richtig, wie sozusagen ein Zittern kam, weil man merkte, oh, es gibt vielleicht auch einen Weg mit kleineren Modellen, der sehr effektiv ist.
Ja, absolut. Und das sehe ich auch als Hoffnungspunkt. Vielleicht nochmal fürs Publikum DeepSeek. Das ist im Januar diesen Jahres rausgekommen, ein chinesisches Modell. Und da gab es mehrere, sagen wir mal, Besonderheiten. Die erste war, dass aufgrund von Exportbeschränkungen China zumindest offiziell gar nicht die Prozessoren bekommen darf, die im Moment als Standard betrachtet werden für das Training von solchen großen Sparmodellen. Vor allem hat aber DeepSeek mit einem sehr intelligenten Ansatz geschafft, einen Bruchteil der Energie zu verwenden einerseits und andererseits auf eine Art trainiert, die ebenfalls deutlich effizienter war und sogar bestimmte Fragen deutlich effizienter beantwortet. Es ist also ein weiterer sehr großer Schritt gewesen, Modelle effizienter zu machen, kleiner zu machen, bis hin dazu, dass irgendwann sich vorstellen lässt, dass es einigermaßen sinnvolle Sprachmodelle gibt, also die Software, die hinter den gegenwärtigen generativen künstlichen Intelligenzen steht, die auf einzelnen Geräten laufen, sogar ohne Internetverbindung. Da gibt es schon ein paar Ansätze, und das wäre natürlich gleichzeitig ein Traum, weil es bedeutet, dass wir dezentral solche Technologien einsetzen können, ohne die großen Konzerne zwingend ansteuern zu müssen. Das wäre also ein bisschen Machtverteilung. Und andererseits wäre es in bestimmter Hinsicht auch ein Albtraum. Denn je dezentraler etwas ist, desto schwieriger kann es sagen wir mal, im Detail reguliert werden. Ja, und die meisten Leute finden, denke ich, ist ganz gut, dass man eine KI nicht fragen kann, welche drei Haushaltsstoffe kann ich zusammenmischen, um damit meinen Nachbarn möglichst geräuschlos zu töten. Also das ist jetzt ein sehr, sehr plakatives Beispiel. Aber da gibt es auch hier wieder eine Balance, die man finden muss. Wo ich dir aber recht gebe, und das ist in diesem Podcast ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist, dass wir zusteuern auf eine Welt, in der digitale Souveränität, also Europa gewissermaßen so als dritte Säule von Technologie und Wirkmacht, auch im Digitalen neben China und den Vereinigten Staaten, wo Europa wieder eine wichtigere Rolle zufallen kann. Denn wenn das kleiner wird, wenn das präziser wird, wenn man halt nicht mehr 5 Atomkraftwerke bauen muss, um sein Sprachmodell zu trainieren, wenn man halt nicht mehr 300.000 Prozessoren braucht, die auf 10 Jahre hinaus sowieso vorbestellt sind und 50 Milliarden Euro kosten, um einigermaßen mitmischen zu können in diesem KI-Game, dann hat Europa aus meiner Sicht auch wieder größere Chancen, da in dieser KI-Transformation selbst einigermaßen erfolgreich zu sein.
Ja, ja, aber also sind wir uns einig und es gibt sehr kluge Köpfe hier in Deutschland, ja, Bernhard Schöllkopf, der leitet das MPI in Tübingen und ein richtig heller Kopf, der gerade dabei ist, genau das zu versuchen mit Alice, also Europa ein bisschen in Gang zu bringen, aber das ist ein zäher Prozess. Nur ich glaube, was wir sehen müssen, ist, das eine ist, wie entwickelt sich KI? Ich persönlich bin davon überzeugt, wir werden irgendwann rückblickend sagen, boah, was war das eine Zeit, wo wir mit Kanonen auf Spatzen geschossen haben, weil wir so unglaublich viel Energie verwendet haben, weil wir ziemlich blöde Modelle hatten. Das andere ist aber im jetzigen Status quo, weil die Frage ist, auch wenn KI nicht die effektivste ist, auch wenn KI nicht schon bei AGI gelandet ist, hat KI heute schon einen gigantischen Impact auf unser Leben. Und das muss man ganz klar sehen. Und wir sehen heute schon, auch wenn sie schlecht ist, funktioniert sie an vielen Stellen. Und es gibt viele Bereiche, wo sie auch eingesetzt wird, wo das auch vernünftig ist. Interessanterweise auch da der Bruch zur Aufklärung. Bei meinen Vorträgen stelle ich immer die Frage, würdest du eine KI nutzen, auch wenn du nicht weißt, ja, wenn es nicht transparent ist, wie sie zu dem Ergebnis kommt. Und für mich völlig schockierend, ja, 70-80% sagen, klar, verwende ich auch, wenn ich es nicht verstehe, also wie eine Blackbox, was sozusagen das Potenzial hat, dass wir irgendwann in so ein digitales Orakel hineinkommen. Also wenn eine Firma Menschen einstellt, dann sagt das Orakel, ja, Sascha kriegt den Job oder kriegt den nicht. Und ich kann nie fragen, warum ist das so ein kompletter Bruch zur Aufklärung und zur Idee der Kausalität von Ursache und Wirkung. Aber wir leben und erleben im Moment eine Phase, in der alleine jetzt schon das destabilisierende Potenzial gigantisch wird. Und ich glaube, das eine sind die Chancen und ich sehe sie an vielen Stellen. Wir sehen sie im Bereich der Medizin, wir sehen sie im Bereich von, ja, viel Engineering. Und das ist ja die Eigenschaft von KI, dass sie eben in ganz vielen verschiedenen Domänen eine Rolle spielt. Aber ich glaube, wir brauchen diesen reflektierten Fortschritt, nämlich nachzudenken, und zwar möglichst jetzt, wo begeben wir uns vielleicht in irreversible Abhängigkeiten, ja? Und das ist natürlich sehr wichtig. Warum? Weil wir wenige Nationen haben und Europa gehört momentan nicht dazu, die sozusagen diese Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts beherrschen und wir da sehr abhängig sind. Und guck dir die momentane US-Administration an. Was passiert eigentlich, wenn Herr Trump und Konsorten morgen sagen, also Europa benimmt sich nicht so, wie wir wollen und jetzt stellen wir den Hebel ab? Also wenn wir uns in eine Abhängigkeit begeben, die dann dazu führt, dass wir plötzlich auf den Goodwill von den Amerikanern, Chinesen oder wem auch immer angewiesen sind, dann ist das natürlich im Punkto Souveränität sehr kritisch zu bewerten. Also wir haben bei der Energieversorgung verstanden, dass es keine gute Idee ist, sich nur von einer Nation abhängig zu machen. Und wir sind gerade dabei, genau diesen massiven Fehler zu machen, uns digital abhängig zu machen. Und das Digitale geht viel weiter, weil von Medizin bis Technologie und so weiter ist das überall prägend. Mhm. Da, glaube ich, brauchen wir auch ein Stück Reflexion, weil who knows? Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen total bescheuert, was ich sage. Es kann sein, dass derjenige, der momentan, ich meine, es klingt wirklich absurd, nicht KI einsetzt, sondern sagt, ich mache das konventionell, aber I have the say, in einer Welt, in der plötzlich KI als Erpressungsmittel genutzt wird, sozusagen lebt, wohingegen der andere scheitert. Also das sind Fragestellungen heute, die wir wirklich im Tiefen behandeln müssen. Und da geht es um Souveränität. Und ich meine, dein Podcast ist, glaube ich, von der Schwarz-Stiftung. Und das ist ja so eine Initiative hier in Deutschland, wo man sagt...
Da muss ich kurz korrigieren, das ist von Schwarz Digits, gehört aus zum Schwarz-Universum auf jeden Fall.
Ja, und jedenfalls, da ist der Ansatz ja auch zu sagen, hey komm, wir müssen das mal ein bisschen unabhängiger hier in Deutschland platzieren. Also das sind schon Ansätze, die dringend notwendig sind, die aber im Moment ein großes Problem in der Politik haben, weil der allergrößte Teil nicht so richtig versteht, um was es geht. Der größte Teil der Bevölkerung nicht weiß, um was es geht. Und wir von daher ein bisschen konfrontiert werden mit einer Entwicklung, die nach vorne prescht. Und das Selbstbewusstsein und Bewusstsein dafür ist einfach viel zu langsam.
Ja.
Aber deswegen sind ja Podcasts wie dein Schmetterlings-Podcast gut und wichtig.
Ja, da würde man dann sokratisch sagen, das Gespräch dient da dem Verständnis mehr vielleicht noch, als wenn wir jetzt zusammen einen Artikel veröffentlicht hätten. Ich möchte so als Schlussakkord mit dir über die Zukunftsprojektion sprechen, die im Bereich von künstlicher Intelligenz von vielen großen Unternehmen, auch von einzelnen Leuten aus der Wissenschaft vorangestellt wird, immer wieder besprochen
wird.
Darf
ich noch einen Punkt, entschuldige, dass ich unterbreche.
Darf ich noch
einen Punkt sagen, weil ich glaube, der wird zu wenig behandelt im Kontext von KI. Und das ist, KI ist die Blackbox, die mir ein Produkt liefert. Also ich gebe ein Prompt rein, da kommt das Bild raus oder der Text oder sonst was. Das heißt, wir haben hier eine Technologie, die komplett produktzentriert ist. Am Ende, wie aus KIs Kiste, kommt das fertige Produkt. Wir Menschen und auch der Spaß, den wir haben, ist gekoppelt an den Prozess. Du schreibst, du kennst das selber. Die Tatsache zu schreiben ist etwas sehr Schönes und im Schreibprozess auch nochmal Gedanken neu zu sortieren, Sätze zu verändern, Passagen umzustellen, ist genau das, was das Schöne, das Erfüllende am Schreiben macht. Und ich könnte das jetzt auf viele andere Bereiche ausdehnen. Und ich glaube, an der Stelle stehen wir auch vor einer Weggabelung, nämlich ist die Prozessorientierung, die uns Menschen zu Menschen macht, die das Erleben auf dem Weg dahin ermöglicht, etwas, was unglaublich wertvoll ist. Und das möchte ich mir nicht durch einen Automaten nehmen lassen, der einfach nur irgendein Endprodukt rausploppt, weil das Prozessuale ist das, was unser Leben bereichert. Und ich glaube, den Aspekt, gerade im künstlerischen Bereich, den muss man 5-mal betonen, weil im Moment wird immer nur aufs Produkt geguckt, aber nicht auf den Weg. Und letztlich ist der Weg das, was das Leben schön macht.
Interessanterweise passt das zu 100% an eine wirklich vor wenigen Tagen erschienene Studie vom MIT in Boston, vom MIT Media Lab, nämlich zum Thema Denken bzw. Hirnaktivität. Da hat man 54 Menschen genommen zwischen 18 und 39, so aus dem Großraum Boston, und hat die verschiedene Aufgaben machen lassen mit Hilfe von ChatGPT. Und dann hat man ihnen die gleichen Aufgaben gegeben, beziehungsweise anderen Gruppen, und die mit Googles Suchmaschine arbeiten lassen oder ganz ohne irgendwelche Hilfsmittel. Und interessanterweise war mit weitem Abstand die Hirnaktivität von den ChatGPT-Nutzern am geringsten. Und man glaubt, dass das auch deswegen passiert sein könnte, weil hier eben diese Produktorientierung, von der du gerade sprachst, bedeutet, dass der Prozess zusammenschnurrt und das Gehirn ja eigentlich schon nur noch in Warteposition sein muss. Ich schieße meine Frage ab, krieg irgendwas zurück und der Prozess dazwischen interessiert mich nicht nur nicht, sondern nimmt mich auch nicht mit. Das also ist der direkte Connex. Interessanterweise waren da nicht nur die lowest brain engagement levels, sondern die haben auch nachweisbar unterperformt in den verschiedenen Aufgaben, wenn das mit ChatGPT vorangegangen ist. Will sagen, das kann tatsächlich, so ist es zum Beispiel im Time Magazine überschrieben, es kann tatsächlich sein, dass die Nutzung von ChatGPT, wenn man das zumindest nicht richtig macht, in dieser Studie, und auch da gibt es nur erstmal Hinweise darauf, die kritischen Denkfähigkeiten ein wenig belasten könnte, beziehungsweise sie sprechen von eroding.
Natürlich, das sind die Denkfähigkeiten, aber ich gehe noch eine Stufe vielleicht tiefer oder breiter in das, was wir Lebensfreude nennen. Also in meinen Vorträgen vergleiche ich das immer mit der Küche. Ja? Vor 40 Jahren war die Küche irgendwo weit weg, ein abgeschlossener Raum, niemand ging in die Küche und wenn du eingeladen wurdest, dann kam ja der rheinische Sauerbraten auf den Tisch und jeder sagte, boah toll, produktzentriert. Heute hat die Architektur dazu geführt, dass unsere Küchen offen sind, wir laden Freunde ein, wir haben noch nicht gekocht, wir kochen zusammen. Und zu verstehen, dass dieses Prozessuale, dieses zusammen etwas entwickeln, dass der Weg der Entwicklung das ist, was das Leben lebenswert macht, ist, glaube ich, viel tiefer als nur die Brain Performance zu messen, sondern da passiert noch was anderes. Da ist ein fantastischer Kommunikationsprozess, da ist ein Leben im echten Sinne. Und ich glaube, das dürfen wir uns und wollen wir uns vielleicht auch nicht von der Maschine und von den produktorientierten Ökonomen nehmen lassen. Also es geht um etwas, was, glaube ich, zutiefst menschlich ist. Und ich bin insofern immer sehr happy, weil KI eigentlich uns hilft, diese einfachen Fragen immer wieder neu zu stellen. Was macht den Menschen aus? Ne? Mhm. Was ist das, was wirklich wichtig ist im Leben? Was macht uns einzigartig? Und insofern tolle Zeit.
Ja, ich sehe da auch immer die Verwendungssituation und den Verwendungshorizont. Natürlich ist diese Studie ChatGPT reduziert die Hirnaktivität, erstmal so ganz plakativ. Die muss nicht zwingend etwas Schlechtes sein. Es gibt eine ganze Reihe von Tätigkeiten, da würde ich mir wünschen, dass mein Gehirn so wenig wie möglich aktiv ist, jetzt während ich die durchführe. Und dafür würde ich das sehr gerne einsetzen. Es kommt dann eben darauf an, wie du sagst, worauf konzentriert man sich? Ich würde gerne als eine Art Schlussakkord mit dir über diese großen Begriffe diskutieren, die wie so eine Art Marketing-Damokles-Schwert über uns hängen, nämlich AGI und ASI, also Artificial General Intelligence und Artificial Super Intelligence. Das sind so die nächsten beiden Stufen für diejenigen, die das nicht so eng verfolgen. Die nächsten beiden Stufen, wo bei AGI eine KI ungefähr so gut ist intellektuell wie ein Mensch und neue Sachen lernen kann, Dinge versteht ungefähr wie ein Mensch, selbst unvorhergesehen ist und selbst vor allem Dinge, die KI nicht vorher gelernt hat und also nicht nur bloßes Wissen reproduziert oder Parallelen dazu findet. Mhm. Und dann schließlich ASI, wo eine Superintelligenz da ist, die den Menschen weit übertrifft. Was ist da deine Position?
Ich glaube, da ist viel Hybris. Weißt du, ich habe vor 3 Tagen, ich habe so ein Mikroskop, das habe ich ausgepackt und habe mit meinen Enkeln Teichwasser angeguckt. Und wenn du einen Tropfen Teichwasser dir anguckst und du siehst, welche Komplexität und Vielfalt von Leben in einem Tropfen Wasser schwebt, dann glaube ich manchmal, das sollten diese Protagonisten, die die Zukunft von AGI oder Superintelligence propagieren, die sollten sich das mal wirklich an der Stelle angucken. Ich glaube, jede Technologie hat uns, das ist ein roter Faden, der sich durch die Geschichte zieht, hat immer uns eine Freiheit versprochen und hat am Ende zu einer Abhängigkeit geführt. Jede Technologie hat uns mehr versprochen, als sie gehalten hat. Also wie der Rheinländer sagt, versprechen und halten, beides geht nicht. Ja, ich glaube an der Stelle, dass diese Vision zu sagen, ja, wir werden irgendwann die Superintelligenz haben, die uns alle degradiert, wie der Godfather of AI sagt, wir sind noch nie mit Lebewesen oder mit Dingen konfrontiert worden, die viel intelligenter sind als wir und was ist dann unsere Rolle? Und er sagt in einem schönen Interview, frag mal Hühner, wie das ist, ja, weil das Huhn, das dumme Huhn im Vergleich zum intelligenten Menschen, könnte dir da einige Geschichten erzählen. Also dieses Narrativ, dass wir irgendwann in eine Versklavung der Maschine kommen und so. Ich glaube, erstens mal, wir müssen überhaupt bis dahin kommen, weil momentan haben wir so viele andere destabilisierende Faktoren inmitten einer globalen Weltpolitik, die gerade dabei ist, sich zu drehen. Ich glaube, da gibt's echt noch so ein paar andere Dinge. Und das Szenario in 10, 15 Jahren ist für mich noch weit weg. Und ich glaube, viel wichtiger ist, wie schaffen wir diesen enormen technischen Impact? Und ich bin überzeugt, es wird Bereiche geben, wo das einfach eingesetzt wird, stabil darzustellen. Also, weißt du, was hilft mir die Superintelligence in 15 oder 20 Jahren, wenn wir vorher so destabilisiert werden, dass wir mit Bürgerkrieg oder Kriegen uns gegenseitig zerfleischen. Also ich glaube, da ist der wichtige Punkt, auf diesem Weg auch Schritt für Schritt dafür zu sorgen, dass wir stabile Rahmenbedingungen haben, dass wir an der Stelle nicht dieses The winner takes it all haben, dass wir eine Balance der Macht haben. Das, glaube ich, ist sehr wichtig, um einen Fortschritt am Ende zu haben, der vielleicht für uns alle auch einen Fortschritt darstellt.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, zumindest ein vorläufiges Schlusswort zum Thema AGI und ASI, zu sagen, es geht gar nicht so sehr darum, wann genau das kommt, ob das jetzt Expertenschätzung 2040, 2050 oder noch 10 Jahre später ist. Ist nicht das Entscheidende, sondern viel entscheidender wird sein, wie wir die Sachen, die schon da sind und die noch kommen, bis dahin zum Wohle der Menschen einsetzen können.
So weißt du, ich erzähle dir zum Schluss noch eine schöne kleine Geschichte. Als das Internet anfing, schrieb ich einen der allerersten Essays bei Spiegel Online. Da erzähle ich die Geschichte vom kleinen Prinzen und die will ich dir noch zum Schluss oder deinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Im kleinen Prinzen gibt es diese Geschichte, dass irgendwann kommen die Wissenschaftler und rechnen dem kleinen Prinzen vor, man hat jetzt eine Pille gegen den Durst entwickelt. Und sie rechnen ihm aus, in der Woche kann er damit 54 Minuten sparen. Also eine tolle Sache, er hat Zeit. Und dann antwortet der kleine Prinz, also wenn ich 54 Minuten hätte, würde ich ganz in Ruhe zu einem kühlen Brunnen gehen und trinken. Und ein bisschen das ist das, was wir momentan auch erleben. Also die Wissenschaftler, die uns die Pillen verkaufen, und vielleicht sollten wir mehr auf uns und unsere Bedürfnisse hören als auf die.
Lieber Ranga, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und diese Diskussion mit mir geführt hast um künstliche Intelligenz, die Zukunft davon, die Gegenwart davon, die Geschichte davon und vor allem die Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Ökonomie und vor allem den Menschen selbst. Es war super spannend, da auch unterschiedliche Positionen so miteinander abzugleichen. Wenn du mal wiederkommen magst, komm sehr, sehr gerne jederzeit in den Podcast hinein.
Ja, vielleicht musst du meinen Sohn mal einladen. Der ist so die Next Generation, der macht KI beim Mittelstand und so. Und das ist insofern spannend, weil wir uns auch viel reiben, weil wir zum Teil unterschiedliche Positionen haben.
Also Reibung interessiert mich immer, speziell in diesem Bereich. Also wäre mein Ansatz, euch beide einzuladen und eher so als Moderator und nicht als Diskussionspartner, euch zu lauschen, wie ihr im Generationen, im Fight, die Zukunft der Technologie versucht, intrafamiliär auszuloten. Das können wir gerne machen. Dann lass uns direkt nach der Sommerpause drauf auf
die Organisation gehen. Das machen wir definitiv nach der Sommerpause, weil heute Nachmittag kommen die Enkel und weißt du,
fantastisch.
Da gibt's keine KI, aber da gibt's Human Emotions und die sind noch schöner als künstliche Intelligenz, weißt du.
Definitiv. Vielen Dank, lieber Ranga, und bis ganz bald.
Take care.
Das KI-Tool der Woche ist diesmal HeyGen. Damit kann man nicht nur seine Stimme klonen, sondern auch ein Video aus einem Foto machen. Lippensynchron erzählt dann die abgebildete Person, worum es geht. Das Video findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Tech, KI und Schmetterlinge. Und wenn ihr auf YouTube oder Instagram nach meinem Namen Markus Schwarze sucht. Das Foto hier hat übrigens mein Kollege Sascha Ditscher gemacht. Die Animation daraus stammt aus dem Editor von HeyGen. Und auch den Text, den ihr gerade hört, habe ich nicht selbst eingesprochen. Das erledigt die KI. Dafür genügte eine einminütige Testaufnahme, schon spricht der Avatar wie ich. Den Text habe ich klassisch über die Tastatur eingegeben. Wenn ich will, kann ich bestimmte Details der Aufnahme verändern. So lässt sich das Sprechtempo erhöhen, der Stil variieren und die Stabilität der Stimme im Vergleich zum Original anpassen. I can translate my text to English or any other language. The software keeps my tone of voice. Alors je peux aussi parler français. So kann ich auch Französisch sprechen oder Chinesisch. 尽管科技人工智能和蝴蝶的品种可能不太理解中文. Wobei Chinesisch wahrscheinlich nicht besonders gut bei Hörern oder Zuschauern von Tech, KI und Schmetterlinge verstanden wird. Und auch manches Fremdwort ist für die KI Neuland. Ausgerechnet das Wort KI spricht mein Avatar falsch aus, nämlich als Ki. Dann muss man die Aussprache verfeinern. Einfach das Wort KI markieren und lautmalerisch neu schreiben, also K-A-I. Auch ein Schweizer Akzent ist möglich, wenn man den mag. Der Editor von HeyGen ist weitgehend selbsterklärend. Man lädt sein gewünschtes Bild hoch und die eigene Stimme. Dann braucht man den eigentlichen Text. Außerdem möglich ist, die eigene Figur nach einem bestimmten Schema erklären zu lassen. Da wählt man dann eine Rolle als Experte oder Expertin, als dynamischen Ankündiger oder als Keynote-Speaker. Die KI setzt das dann entsprechend um. Wer nicht selbst vor die Kamera treten möchte, kann sich bei HeyGen andere Avatare und Stimmen auswählen. Und zusammenklicken lassen sich Hintergründe wie aus einem Nachrichtenstudio, am Strand oder beim Abendessen. Da wäre noch der Preis. $29 pro Monat kostet die Nutzung von HeyGen. Wenn man einmal seinen Avatar erschaffen hat, lässt er sich so immer wieder verwenden. Und wenn man Influencer ist, kann man Product Placement betreiben. Dann lädt man ein Foto eines zu bewerbenden Produkts hoch und platziert es KI-gesteuert in seine Präsentation. Dafür reicht ein einziges Foto. Die KI platziert das Produkt dann mehr oder weniger dezent im Video.